schau, wir tun tatsächlich unser Bestes. Das kann aber manchmal auch für dich heißen, dass es gerade keinen Tisch gibt, weil ich muss mich um mehr als nur um dich kümmern. Ich kann dir aber auf alle Fälle immer ein Getränk anbieten oder ich kann dir immer eine alternative Zeit sagen oder was auch immer. Du musst dich halt nur kurz drauf einlassen, vielleicht auch von dieser falschen Definition des Königs mal abzuweichen.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge hier im SIP Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi
und Jan-Peter. Hallihallo.
Ja, und schön, dass du heute wieder einschaltest zu einer neuen SIP-Folge. Und wir sprechen heute das erste Mal mit zwei Gästinnen. Das ist quasi fast schon Premiere, also es ist Premiere. Und wir sprechen über das Thema Servicekultur in Deutschland. Und ich dachte, oder ich hatte irgendwie so ein bisschen ein Bild im Kopf, ich weiß nicht, wie es dir, Jan-Peter, ging dabei, wie das Ganze ablaufen wird, und wurde von einem völlig anderen Gespräch überrascht.
Ja, absolut. Also vielleicht sagen wir ganz kurz, mit wem wir gesprochen haben. Das sind Claudia und Paula Steinbauer. Claudia ist seit 30 Jahren in der Gastronomie im Service tätig. Ihre Tochter Paula hat auch viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, macht das mittlerweile nur noch nebenberuflich. Und wir sprechen auch unter anderem, das Stichwort Service fiel ja schon, warum das so ist, warum sie momentan nicht Vollzeit in der Gastronomie arbeitet, wie sie sich aber auch vorstellen könnte, dass es wieder dazu kommt. Ja, und wie du schon gesagt hast, das Gespräch, wir hatten vorher so eine gewisse Vorstellung, wie dieses Gespräch verlaufen würde. Und das ist aber eigentlich auch total schön, wenn man merkt, wow, da kommen ganz andere Punkte nochmal auf von den Gästen, von den Gästinnen in dem Fall. Die haben da ganz eigene Ideen und auch Wünsche, worüber sie sprechen können. Wir sprechen viel über Wertschätzung, wir sprechen über Nicht-Wertschätzung, nicht wahr? Hm. Wir sprechen über Ergebnisoffenheit, ist so ein Begriff, den ich mir mitgenommen habe aus dem Gespräch, was man ja eigentlich eher so aus der Politik vielleicht kennt, aber ja, das spielt in der Gastronomie auch eine Rolle. Wir werden dann gleich hören, warum. Was haben wir noch mitgenommen aus dem Gespräch?
Gastgebertum. Also es wird ganz viel auch über pragmatische Dinge gesprochen. Also was braucht es denn wirklich, damit Service heute gut ist? Sondern alle, die sich denken, wow, das klingt ja nach einem Riesengespräch. Ja, das ist es. Und es geht in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und ich würde vorschlagen, Jan-Peter, lass uns doch direkt losstarten, oder?
Vielleicht noch eine Sache, das fanden wir auch noch sehr lustig, dass, naja, wir sprechen mit Mutter und Tochter und das ist natürlich auch so ein bisschen zuhören bei einem Familiengespräch, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ja, absolut. Das, also manchmal, ich glaube, wie ging es dir? Mir ging es jedenfalls so, dass ich manchmal gedacht habe, okay, ich lehne mich mal ein Stück zurück und lausche mal so wie zwei Gastrogenerationen, aber auch zwei Familiengenerationen miteinander diskutieren, manchmal auch recht intensiv. Und ja, es ist ein sehr, sehr intensives, spannendes, schönes, inspirierendes Gespräch geworden.
Absolut. Und, ja. Dann würde ich sagen, let's go, lass uns die beiden begrüßen. Hallo liebe Paula, hallo liebe Claudia, schön, dass ihr bei uns seid hier im SIP-Podcast.
Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
Ja, hallo auch von meiner Seite, klasse, dass ihr heute dabei seid. Und bevor wir gleich einsteigen in das große Vier-Personen-Gespräch zum ersten Mal in der SIP-Historie über das Thema Servicekultur, ganz paar biografische Infos zu euch oder ja, mal so ein bisschen ein kleiner Abriss. Claudia, du bist aus Chemnitz, 1972 in Chemnitz geboren und hast zwei Kinder und eins davon ist Paula, die hier auch dabei ist. Und du arbeitest seit sage und schreibe 30 Jahren in der Gastronomie, ist das richtig?
Ja, seit meinen Abiturzeiten in der Tat, ja.
Und du hast ja unglaublich viele Stationen schon hinter dich gebracht. Du warst auch viel im Ausland, in Schweiz, Kanada, Australien. Hast in Berlin in so namhaften Konzepten wie dem Borchardt gearbeitet, Grill Royal, im altehrwürdigen Adlon. Und in der Cordoba, ich glaube, wir haben uns das erste Mal getroffen in Hamburg allerdings, da hast du im Klinker gearbeitet, auch ein sehr, sehr schönes Restaurant und bist jetzt Betriebsleiterin im legendären Klärchens Ballhaus.
Das ist sehr korrekt zusammengefasst, ja.
Ja, und das ist natürlich auch ein sehr schönes Konzept auf jeden Fall. Wenn ihr mal in Berlin seid, müsst ihr unbedingt mal das Klärchens Ballhaus besuchen. Das ist wirklich einzigartig, weil da so viele verschiedene Menschen, Generationen zusammen essen, trinken, tanzen, feiern. Das ist wirklich, wirklich was ganz, ganz Tolles. Paula, du bist auch in der Gastronomie tätig. Du bist aber auch, also hauptberuflich bist du als Musikjournalistin beziehungsweise jetzt bei einem Plattenlabel tätig.
Genau, also ich bin immer so ein bisschen zweigleisig gefahren, war aber auch schon als Teenager ab und zu mal in der Gastro und auch schon immer halt Musik interessiert. Habe dann mit Musikjournalismus angefangen und bin jetzt Vollzeit bei einem Musiklabel, helfe aber immer noch ab und zu mal in der Gastro aus.
Ja, zum Beispiel, du warst bis vor kurzem im Esra, das ist in Neukölln ein sehr schönes Restaurant, und auch im Trio, das ist ein neues Restaurant in Mitte, ne? Ja. Dann bist du auch im Service, hilfst du da kräftig aus.
Ja. Sehr unterschiedliche Service-Erfahrungen, die man in den beiden Läden macht.
Okay. Umso besser. Mhm. Für diese Podcast-Folge zumindestens.
Ja.
Ja, unterschiedliche Serviceerfahrungen. Das ist ja vielleicht auch schon so ein bisschen das, was wir mit euch mal ein bisschen abklopfen wollen. Wir haben uns aber im Vorgespräch überlegt, was macht eigentlich guten Service aus? Mhm. Und wir haben festgestellt, eine Antwort darauf ist eigentlich gar nicht so einfach zu finden. Es gibt sehr viele Aspekte, die das Thema umreißen. Also Klassiker wie zum Beispiel Kunde ist König oder der erste Eindruck vor Ort zählt. Bleiben wir vielleicht mal gleich mal bei diesem Klassiker. Kunde ist König. Ist das etwas, ein Begriff, mit dem ihr was anfangen könnt? Wie blickt ihr da drauf?
Oh, ist eines meiner Lieblingsthemen.
Direkt triggert.
Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich über diese 30 Jahre festgestellt habe, dass sich am Dasein des Gastes relativ wenig geändert hat, was ich nicht vorwurfsvoll, sondern beobachtend meine. Das heißt, Gast ist halt tatsächlich kein Ausbildungsberuf und damit gibt's relativ wenig Wissenstransfer von, wie geht das eigentlich, Gast zu sein? Und das ist natürlich auch nicht der Anspruch an den Gast. Aber es wäre tatsächlich ganz hilfreich, man würde sich irgendwann mal hinbewegen zu einer tatsächlichen Augenhöhe. Also solange mir das mit jetzt fast 51 immer noch passiert, dass man nach meinem Chef fragt, wenn man keinen Tisch bekommt oder sofort misogyn wird, wenn ich irgendwas ablehne, weil ich es tatsächlich ressourcentechnisch nicht schaffe, dann sind wir weit weg davon. Wir haben im Klinker zum Beispiel festgestellt, dass eben dieses tatsächliche Wirtshausprinzip von es gibt keine Reservierungen, sondern komm doch einfach und sei ergebnisoffen, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir wissen ja, was wir tun, auf so viel Widerspruch trifft. Wir haben das weiter durchgesetzt und wir sind damit auch sehr erfolgreich, aber der Gast fühlt sich so oft bevormundet, dass ich das Gespräch, was eigentlich stattfinden sollte, gar nicht leisten kann. Und das will der Gast auch gar nicht. Ich kann mich mit dem Gast nicht hinsetzen und jetzt zum Beispiel auch beim Klärchen mich hinsetzen und sagen, ich verstehe die Enttäuschung, dass das alles nicht mehr so ist wie in den letzten 40 Jahren, weil die ganze Welt sich ändert, weil das alles unruhig ist. Man möchte vielleicht so Orte haben, von denen man weiß, sie sind immer noch so wie vor 20 Jahren. Aber das impliziert ja, dass wir uns auch nicht ändern dürfen. Und wie gesagt, dieses Gespräch kann ich nicht führen. Und damit wird alles so ein bisschen eigenartig. Und deshalb ist es halt tatsächlich, es ist immer noch eine Herausforderung. Es sei denn, man geht halt weiter in so eine Selbstverleugnung. Aber Selbstverleugnung 30 Jahre lang kostet wahnsinnig viel Kraft und wahnsinnig viel Ressource, dass das auch nicht in Ordnung ist.
Das basiert ja alles so ein bisschen darauf, dass es eben immer noch diesen Glaubenssatz gibt von der Kunde ist König. Und mit dem geht der Gast also immer noch in so einen Abend rein in der Regel.
Und das ist so seltsam, weil ich habe am Samstag so ein eine Situation mit einem Gast gehabt, der der Meinung war, ich müsste ihm jetzt irgendwie einen Tisch geben und der so maßlos enttäuscht und auch beleidigend reagiert hat, dass ich halt dann auch immer wieder so denke, aber, also ich habe das auch zu ihm gesagt, ich habe ihm gesagt, das ist 2023, wir können nicht mehr so miteinander reden. Also das, was ich vor 10 Jahren noch habe durchgehen lassen,
ja,
weil ich es vielleicht auch nicht besser wusste und weil ich tatsächlich auch noch dachte, devot zu sein gehört zu meiner Rolle dazu, ist halt heute, wenn man sich ein bisschen bildet und wenn man sich ein bisschen anfängt zu beschäftigen, gehen bestimmte Narrative in der Kommunikation nicht mehr. Und das wäre schön, wenn das auch einen Transfer in der Gastronomie brächte, nämlich dass man tatsächlich sagen kann, schau, wir tun tatsächlich unser Bestes. Das kann aber manchmal auch für dich heißen, dass es gerade keinen Tisch gibt, weil ich muss mich um mehr als nur um dich kümmern. Ich kann dir aber auf alle Fälle immer ein Getränk anbieten oder ich kann dir immer eine alternative Zeit sagen oder was auch immer. Du musst dich halt nur kurz drauf einlassen, vielleicht auch von dieser falschen Definition des Königs mal abzuweichen. So, was ist denn ein König? Ein König ist ein Herrscher, der verkündet nicht aus seiner Rolle heraus, sondern aus einer Erfahrung heraus. Und das, da sind wir schon dabei, dass, wie gesagt, der Gast ist oft nicht so informiert und nicht so königlich, wie es vielleicht dann tatsächlich auch Spaß machen würde oder Ergebnisse bringen würde, die gut wären.
Ich finde, da waren schon voll viele krasse Sachen irgendwie dabei. Auf was du aber immer wieder zurückgekommen bist, ist auf Kommunikation. Mhm. Ne? Also sprechen auf Augenhöhe, wie spricht man miteinander? Und ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du sagen, dass gute Kommunikation, sich auf andere einlassen, eine der wichtigsten Eigenschaften sind in Sachen Service, die man beherrscht, in Anführungsstrichen, die man auch lernen darf?
Auf alle Fälle. Und wahrscheinlich ist noch wichtiger, weil das ist ja so fast so selbstverständlich, ne? Gute Kommunikation, oder sollten die Basics sein, gute Kommunikation und sich auf den anderen einlassen. Ich glaube tatsächlich, das beschäftigt mich jetzt auch in letzter Zeit noch mal ein bisschen häufiger. Ich glaube auch für, gerade für guten Service ist es auch ganz wichtig, seine eigenen Grenzen sehr höflich und sehr charmant auch gerne, aber auch seine eigenen Grenzen klar zu machen, ne, damit eben gar nicht so eine Überforderung passiert. Also ich sage immer wieder sehr gerne, weil sich auch nicht ändert, mein Buch über Gastronomie wäre ein Buch über Herablassung, weil wir wirklich unfassbar herablassend behandelt werden. Und ich glaube, da wäre ein Kommunikationstool, was es halt auch gar nicht in irgendwelchen Ausbildungen gibt zum Thema, was braucht die Branche, wäre halt tatsächlich auch zu sagen, wie grenze ich mich denn charmant ab? Hm. Ja, wie bleibe ich bei mir?
Ich finde den Punkt total wichtig und da würde mich auch mal interessieren, wie du darauf blickst, Paula, weil ich kann mir ja vorstellen, wir sind jetzt ja alles so Pros hier, ne? Also in einer gewissen Weise. Wir hängen unheimlich viel in der Gastronomie ab. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Seiten, haben da auch unterschiedliche Perspektiven drauf. Aber jemand, der einfach in einen Laden reinkommt und einfach denkt, er könnte sich jetzt zum Beispiel einfach hinsetzen oder so, die Regeln einfach nicht so kennt, da frage ich mich auch dann öfters, können die das eigentlich wissen? Ne? Ist es nicht wirklich dann auch eine Aufgabe an den Service, beziehungsweise dann fast eigentlich eher noch an das Service Management, beziehungsweise die Menschen, die Service befähigen, den Job gut zu machen, diese Kommunikation auch zu führen, dass Gäste sich auch entsprechend dann auch verhalten können. Also, weil sie sind ja aus einem Freizeitanlass da und wissen das ja oft auch gar nicht. Ne?
Also, was genau ist jetzt die Frage? Ob man quasi den Gast ein bisschen mehr anleiten sollte hin zur Kommunikation?
Ja, aber das muss man ja erstmal können. Ne? Das ist ja auch das, was Claudia sagte, dass man halt eigentlich einen Leitfaden oder ein Buch benötigt, um ja diese Kommunikation auch führen zu können, damit man Menschen erziehen wäre jetzt ein schwieriges Wort, aber vielleicht dahin führt, dass das ganze Erlebnis einfach dann auch entspannter wird und auch würdiger vielleicht für alle Seiten.
Ich finde, das basiert so halt eher auf so einem Fehlschluss. Also ich glaube eher, dass die Gastro über die letzten, also eigentlich schon immer, dem Gast fälschlicherweise beigebracht hat, dass er mit Herablassung dem Servicepersonal begegnen kann. Mhm. Ich finde nicht, dass man ein Handbuch für Menschlichkeit braucht. Also ich begegne ja einfach, eigentlich begegnet eine Person einer anderen Person. So, warum sollte es da jetzt einen speziellen Kodex für geben? Aber irgendwie werfen viele Leute dann, sobald sie ein Restaurant betreten, irgendwie ihre Menschlichkeit über Bord, weil es eben so dieses krasse Machtgefälle gibt zwischen Dienstleister, Dienstleisterin und die Person, die halt das Geld in der Tasche hat.
Hm. Naja, also ich glaube, man könnte noch viel weiter vorne anfangen und da sind wir halt auch wieder bei so einem Bildungsthema meiner Meinung nach. Was ist denn mit unserer Freizeitgestaltung passiert? Was ist denn passiert, dass wir uns nicht mehr einfach einlassen können, in ein Restaurant zu gehen? Und da haben wir sicher auch Schuld von der gastronomischen Seite her, ne? Also warum kann ich denn nicht einfach unbefangen, unbedarft und ergebnisoffen in ein Restaurant kommen? Und dann natürlich muss es da jemanden geben, der dir vielleicht die Regeln erklärt und sagt, hey, schön, dass du da bist. Keine Ahnung, möchtest du dich an die Bar setzen? Brauchst du einen Tisch? Wir haben in einer halben Stunde einen Tisch. Aber hier so, das finde ich schon, das Fremdeln sollte natürlich sofort irgendwie angenommen und unterbrochen werden. Aber das setzt ja eine Ergebnisoffenheit voraus. Voll. Also wie oft haben wir dann zum Beispiel in Hamburg gehört, wenn wir gesagt haben am Telefon, nee, wir arbeiten ohne Reservierungen, kommen Sie gerne vorbei. Ja, das kann ich meinem Mann nicht erklären, das kann ich meinem Chef nicht erklären. Ist auch lustig, dass das so ein bisschen männlich natürlich ist. Das kann ich da nicht machen. Und da plus immer wieder dieser Vorwurf, dass das ja nicht funktionieren kann. Und dann das eine Argument ist dann halt von unserer Seite immer gewesen, naja, wir haben ja kein Restaurant aufgemacht, um keine Gäste zu haben. Also es scheint zu funktionieren. Und das andere ist halt, muss halt in die Paartherapie, also weißt du, am liebsten wäre es dann ein paartherapeutisches, im liebsten Fall lustiges Gespräch am Telefon, wo man sagen kann, was ist denn euer Problem, dass ihr nicht mit einer Enttäuschung umgehen könnt, sollte es tatsächlich nicht klappen. Ne? Mhm. Da sind wir ja. Also ich will keinen Leitfaden für Gäste. Tatsächlich Paula gesagt hat, ich will, dass wir uns eins zu eins begegnen und ich sagen kann, ich habe einen Tisch, ich habe keinen Tisch oder ich habe in einer halben Stunde einen Tisch. Wir haben ja Lösungen, wir wissen doch, ich habe dann auch ganz oft wir sind dann in Hamburg einfach nicht mehr ans Telefon gegangen. Dann kamen natürlich die E-Mails und ich habe dann ganz oft einfach auch geschrieben und habe gesagt, wir können nicht nur kochen und servieren, wir können auch platzieren. Das gehört ja auch dazu.
Und ja, dann absolut.
Wurde es leichter, aber es ist halt immer erstmal so ein
Kampf.
Was ist uns denn allen passiert? Eigentlich sehen wir uns alle nach dem Wirtshaus zurück, aber das Wirtshausprinzip von, ich sag dir, wann ich Platz habe, es gibt einen Stammtisch für die Stammgäste, das ist irgendwie so abhanden gekommen und das ist so schade.
Und ich habe ja gesehen in Hamburg, ich bin ja auch bei euch mal im Klinker gewesen, dass es ja eigentlich sehr schön funktioniert, wenn man sich erstmal darauf einlässt. Ich habe auch ein bisschen gewartet, dann habe ich mich an den Tresen gesetzt. Ich konnte in die Küche reinschauen, die ja wirklich da schön offen ist. Man hat so einen schönen Blick auf über den ganzen Gastraum da drüber und kann, ne, lernt diese ganze, nimmt schon mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Gefühl für die Location auf und hat dann auch schon mal einen Drink getrunken und so. Und dann kommt man so langsam zum Essen. Ist doch eigentlich auch eine sehr schöne Erfahrung, wenn man sich dann darauf einlassen mag, ne?
Genau, aber das ist halt so ein Vertrauensding und da denke ich natürlich, haben wir GastronomInnen auch in den letzten Jahren natürlich offensichtlich irgendwas falsch gemacht, dass Gäste so vehement davon ausgehen, schlecht behandelt zu werden. Ja, also das hat ja offensichtlich auch eine Geschichte und auch Gründe, dass niemand mehr unbefangen losgeht. Da haben wir sicher auch, also wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Problem von, ich habe so ein, weiß ich nicht, Sozialleben, Druck, ich muss ganz viel erleben und das muss auch alles immer funktionieren. Auf der anderen Seite, ein kleiner Exkurs kommt ja noch dazu, dass Gäste sich aber gar nicht mehr entscheiden wollen. Ne? Also wir haben das gerade halt immer wieder am Klinker festgestellt, dass es am besten lief, wenn wir den Gästen einfach gesagt haben, hey, wollt ihr erst mal ankommen, sollen wir schon mal was kochen? Und dann hatten wir sehr viele Stammgäste, die dann gesagt haben, ja, und bring mal noch eine Flasche Wein mit. Hm. Weil wir kommen alle, ob das jetzt irgendwelche Menschen sind, die aus dem Arbeitsleben kommen oder die alleinerziehende Mutter oder wer auch immer, kommen alle aus einem Tag voller Entscheidungen. So, und warum lasse ich mich denn dann nicht schon an der Tür führen? Wahrscheinlich leider, weil ich Erfahrungen gemacht habe, die mich halt nicht gut haben dastehen lassen im Sinne von, komm erst mal an, schön, dass du da bist, setz dich erst mal, hier ist ein Drink oder hier ist ein Wasser oder was auch immer. Das ist auch ein Wechselspiel, sicher.
Ich muss gerade so ein bisschen grinsen. Ich weiß nicht, Paula, wie es dir geht. Wenn die Leute irgendwie abfällig sprechen über Mitarbeitenden im Service und so nach dem Motto, ja, der Kellner, der bringt mir mein Essen, wenn ich gerade höre, was du alles, Claudia, erzählst, dann denke ich mir, wow, wie viele Aufgaben haben die Mitarbeitenden im Service eigentlich? Das ist ja abgefahren. Ne? Also du bist eigentlich auch noch irgendwie Feelgood-Manager und du musst irgendwie halt hier noch eine Ehekrise retten, weil die zwei sich irgendwie jetzt nicht gleich essen können und er ist irgendwie über super wütend. Paula, ich meine, das sind viele Aufgaben, wo ich sage, wenn du viel Erfahrung hast, dann tust du dich wahrscheinlich mit der Zeit immer leichter, ja, weil du halt gewisse Dinge fünfmal hattest, dann weißt du irgendwann. Aber jetzt gerade, wenn man jung ist, wenn man neu ist und vielleicht gerade eben erst anfängt zu kellnern und dann hast du die gleichen Situationen, ja, aber du hast diese Erfahrung gar nicht. Was würdest du denn sagen, brauchst du oder braucht man, ihr jungen Menschen im Service, von erfahrenen Leuten wie zum Beispiel Claudia, damit ihr mit sowas gut und auch souverän umgeht, damit auch dieses Herablassende gar nicht mehr so einfach ist für den Gast, ne?
Tatsächlich Führung. Also man braucht unbedingt eine selbstbewusste Führungsperson, die einem den Rücken frei hält, die einen irgendwie auch mit Expertise unterstützen kann und aber auch sowas abfangen, weil ich war auch schon ganz oft in der Situation, dass ich irgendwie gerade erst in diesem Beruf war und man muss tatsächlich so viel abfangen an Zwischenmenschlichem. Und wenn man dann einfach weiß, man kann sich auf jemanden verlassen, der schon lange in diesem Beruf ist, Bescheid weiß und nicht nur beliebt sein will, sondern auch einfach weiß, wo es lang geht und wie man das durchsetzt, das ist unbezahlbar und die größte Sicherheit.
Schön.
Ihr habt ja das Glück, dass ihr ja beide in diesem Beruf tätig seid. Sprecht ihr auch darüber? So tauscht ihr euch da auch privat dann über das, was ihr beruflich oder auch nebenberuflich erlebt habt, dann auch aus?
Sehr viel. Eigentlich alles. Wir haben auch schon öfter zusammengearbeitet, was dann paradoxerweise so mittelgut funktioniert hat.
Warum?
Ich glaube, wir einfach... Also, um ehrlich zu sein.
ich bin richtig gespannt.
Weil es mir schwerfällt, meine Mutter als professionelle Chefin anzusehen. Das ist halt meine Mama. Wenn die sagt, mach das, dann denke ich so, ja,
vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht mache ich auch was anderes. Aber sie hatte immer recht. Also das war dann auch mein Learning immer wieder, dass es schon auch einfach Sinn macht, dieses Mutterding aus meinem Kopf zu streichen und einfach mich auf sie als Chefin zu verlassen. Weil sie weiß es halt. Mama sagt immer, Paula, und wenn ich dir sage, dass du den Wein in die Aschenbecher kippst, dann kippst du den Wein in die Aschenbecher. Und das habe ich gelernt. Ich musste zwar noch nie Wein in die Aschenbecher kippen, aber wenn es mal so weit käme, dann wüsste ich, dass sie einen guten Grund dafür hat.
Das war bei irgendeinem Beurteilungsgespräch, als ich auch noch sehr jung in der Gastro war, dann musste ich mich selber so beurteilen für Flexibilität. Und dann habe ich gesagt, ich bin total flexibel. Ich komme immer zum Dienst, wenn ihr mich braucht. Ich komme immer früher, später, eher. Ich mache und tue. Ich renne hier rum. Ich mache Roomservice. Ich mache alles. Und dann hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, ja, prinzipiell schon, wenn du es verstehst und wenn du es einsiehst, aber wenn ich zu dir sagen würde, gieß mal den Wein in die Aschenbecher, du würdest es nicht tun. Und das hat er so als eine Definition von Flexibilität angesehen. Und ich nehme es heute immer noch als Metapher dafür, dass es Situationen geben wird, in denen meine inzwischen, weiß ich nicht, 30 MitarbeiterInnen nicht unbedingt verstehen, was ich von ihnen brauche. Da wir aber halt mal ganz kurz, weiß ich nicht, für 90 Minuten Bundesliga spielen müssen, kann ich halt nicht zu jedem Spieler und jeder Spielerin gehen und ihr erklären, was jetzt meine Intention ist, sondern muss mich darauf verlassen können, dass wenn ich sage, der Wein kommt in die Aschenbecher, kommt er halt mal kurz in die Aschenbecher und hinterher können sie mich total gerne fragen,
wieso?
Was eigentlich los ist mit mir. So, deshalb ist das so eine Metapher. Was ich sehr gerne mag, aber das ist immer mit allen Gastronominnen so, aber das ist natürlich total schön, wenn man das auch noch in der Familie hat, dieser Ping-Pong von Anekdoten, ne, dass man, dass Paula anfängt, eine Szene zu erzählen, man genau eigentlich schon weiß, wie sie weitergeht, aber halt auch total bereit ist für jeden Lacher und für jedes, oh ja, ich weiß genau, was jetzt kommt, weil immer wieder ist, die Situationen sind nicht so unterschiedlich in den letzten 30 Jahren gewesen, weil es offensichtlich tatsächlich nicht so einen richtigen Lernprozess gibt. Ist alles immer noch so ein bisschen altertümlich.
Und deswegen gibt es ja ein paar so schlaue Leute wie uns vier, die hier die ganze Zeit über solche Dinge debattieren, dass vielleicht dann mit jedem kleinen Babyschritt ein bisschen was besser wird. Wir hoffen es zumindest und tun vieles dafür. Und wir haben, ihr habt gerade eigentlich eine perfekte Steilvorlage geliefert für ein Thema, was wir uns hier auch aufgeschrieben haben. Und zwar, ich musste mich so zusammenhalten, gerade Paula, als du meintest, hey, wenn ich das nicht verstehe, dann mache ich das nicht, weil ich bin halt exakt genauso. Und wir würden gerne auch über das Thema Purpose sprechen. Purpose ist ja auch etwas, was, sag ich mal, der jüngeren Generation, ich würde sagen, über die Maße hin wichtig ist im Vergleich zu anderen Generationen. Und das beeinflusst natürlich auch ihr Verhalten im Job oder ne, als Gast natürlich genauso. Wie würdest du das sehen, Paula? Brauchst du als, Jan-Peter, du bist der Generation-Experte, Gen Z ist das, ne?
Ja.
Ich brauch gar nichts sagen.
Das stimmt. Ja. Wie würdest du sagen, beeinflusst dieses Purpose-Denken auch den Job im Service?
Also wenn man sich ganz auf die Gastro einlässt, dann habe ich schon das Gefühl, dass es in letzter Zeit viel sich dahin entwickelt, Dinge nachhaltiger zu denken und Dinge ganzheitlicher zu denken und sowas. Und dadurch kriegt das Ganze irgendwie auch so einen intellektuellen Aspekt, der auch für Purpose sorgt, 100%. Dann gibt es aber in meiner Generation halt auch einfach altersbedingt ganz viele Leute, die halt den Purpose außerhalb der Gastro suchen und dadurch sich das dann erfüllen. Aber da, das ist dann halt vielleicht auch wieder so was anderes, ist halt dann nicht das Gastgeben.
Ist eigentlich auch schön, das Wort Gastgeben.
Ja, und es ist gleichzeitig auch etwas, du hast es gesagt, außerhalb der Gastro den Purpose suchen, also nicht innerhalb der Gastro finden vielleicht, was ja auch sehr schade ist. Ne? Wir wollen ja auch mit dem SIP-Podcast auch Impulse liefern, wie die Hospitality, also das Gastgewerbe im Gesamten, sich zukunftsorientierter aufstellen kann. Und wenn ich mir das so anschaue, es finden unglaublich viele Veranstaltungen, Fachveranstaltungen gerade zu diesem Thema statt, Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort, wie können wir die junge Generation wieder für die Branche begeistern. Ich sehe da aber noch nicht so wirklich die Tiefenbohrung. Wisst ihr, was ich meine? Dass man wirklich sagt, man muss, also ihr habt jetzt ja schon eine Menge davon anklingen lassen, aber dass man wirklich sich darauf einlässt, das einfach wirklich mal komplett neu aufzustellen und neu zu denken und auch wirklich mal an die Schmerzpunkte erstmal ranzugehen und zu gucken, wie können wir, also Klinker ist jetzt ein Beispiel zum Beispiel gewesen, wie ne, von Montags bis Freitags, weil wir am Wochenende frei haben wollen, wie können wir Betriebe, wie können wir Konzepte, wie können wir Service so gestalten, dass es wirklich für uns so Sinn macht, also unseren Purpose erstmal zuvorkommt.
Ich habe mir in der Vorbereitung auf dieses Interview heute vorherige Folgen von eurem Podcast angehört und eine hat mich tatsächlich richtig optimistisch gestimmt, nämlich die Trends für 2023, weil ihr da ja so ein Bild gezeichnet hattet von Robotern und KI als Chance, nämlich den ganzen so den nervigen Part des Kellnerns wegzunehmen und für die menschlichen KellnerInnen den Fokus wieder zu lenken oder das erste Mal zu lenken, für viele, auf Gast geben tatsächlich. Also, dass man quasi Zeit dafür hat, die Leute an die Hand zu nehmen und zu begeistern und auch mit Expertise irgendwie, ja, auch Sachen zu erzählen einfach. Und dass, wenn der Job so wäre, dass man Zeit und Ressourcen hat, sich auf die spannenden Sachen zu konzentrieren, dann sehe ich eine Zukunft dafür, wie der Job auch wieder attraktiver wird.
Wow.
Das schlägt bei mir jetzt irgendwie auch gerade ein, ja.
Katharina, wir beiden, muss ich dich mal kurz adressieren, wir haben ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, ne? Robotik, kann das, macht das Sinn und ist das ein Thema? Und wenn ich das jetzt von dir höre, Paula, dann denke ich, wow, also dann, es wirkt ja erstmal so menschenfeindlich, diese ganze Technologie, aber wenn sie wirklich als Unterstützung verstanden wird und auch sich so weiterentwickelt in der Form, dann ist das ja vielleicht dann nochmal eine ganz andere Einflussschneise. Claudia, kannst du dir das vorstellen im Klärchens? Ihr habt da ja weite Wege teilweise, die ihr da zurücklegen müsst.
Ja, viele Treppen. Ich wäre gespannt, wie die KI, aber die wird dann auch Treppen können. Also, ja, ja und ja. Ich sehe auch total Paulas Punkt. Ich habe nur manchmal das Gefühl, in diesen ganzen Bemühungen darum, dass wir die gastronomische Welt zu einem besseren Ort machen wollen, vergessen wir, mit wem wir da tatsächlich zu tun haben. Also ich musste gerade, als Paula das gesagt hat, dran denken, dass das meiner Theorie auch nochmal sehr nahe kommt, dass ich denke, Gastronomie wäre eigentlich der allerbeste Job. Meine Lieblingsvorstellung von MitarbeiterInnen hat sich langsam so ein bisschen rauskristallisiert. Ich glaube, am allerliebsten hätte ich gerne StudentInnen, die ADHS haben. Weil
auf die Pointe bin ich gespannt.
Ja.
Ich muss auch ein bisschen ausholen, weil ich es noch nicht. Wir haben ja in der Gastronomie und deshalb, es ist eine Branche, die sich selber nicht besonders ernst nimmt. Ne? Also es gibt kaum Leute, die tatsächlich mal BWL studiert haben, um dann halt tatsächlich mal einen Laden zu führen. Es gibt kaum Leute, also Paula hat eine Mitbewohnerin, eine Freundin von ihr, die immer wieder sagt, sie würde so gerne Köchin werden, wenn man das studieren könnte. Mhm. So, was das ja unter anderem impliziert ist, nicht nur, dass die Ausbildung wirklich grottenschlecht ist und irgendwie so Resonanzboden der 80er Jahre mit sich trägt, sondern auch, dass es halt intellektuell kein fordernder Job ist, auf eine Art. Mhm. Was wir dazu gemacht haben, weil es immer noch so ist, dass am liebsten diese ganzen militaristischen Strukturen gewünscht sind. So dieses Purpose, entschuldige bitte, aber du hast einen Dienstplan und du hältst dich da auch dran und es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die das tatsächlich auch gut finden, die das unterstützen und die gar nicht neu denken und die teilweise sehr viel jünger sind als ich. So, das ist das eine, dass du halt plötzlich, also dass du wirklich noch sehr, sehr viele Menschen hast, die in der Gastronomie arbeiten, die das ganz gerne mögen, dass das militaristisch ist, dass es immer viel zu viel ist, dass es immer so eine große Selbstverleugnung ist. Und damit haben wir ein großes Problem uns rangezüchtet, worüber man spricht, weil man die VDP-Weine ganz gerne trinkt oder weil man irgendwie wieder die neuen Drinks mixt oder wie auch immer. Aber dass wir natürlich eine komplette Suchtbranche sind. Mhm. Das heißt, da bedingt so ein bisschen das eine, das andere. Und solange wir solche Mitarbeiter haben, die das auch brauchen, in so einer Branche zu sein, die so ein Schmuddelkind ist und die sich selber, wie gesagt, nicht ernst nimmt, indem sie halt zum Beispiel auch in solchen Ausbildungen schon das Thema der Sucht hätte oder ich zum Beispiel auch als Chefin wüsste, was mache ich denn mit den ganzen Suchtproblematiken, außer sie ansprechen, wären wir schon mal weiter auch in dem, was man überhaupt so auch strukturell denken könnte, glaube ich. Und deshalb wären tatsächlich meine liebsten Mitarbeiterinnen Leute, die halt eine ADHS-Diagnose haben, weil sie einfach überall rumwirbeln können und ihnen das total zugutekommt. Also ich entdecke das auch an mir, dass ich plötzlich anfange, im Klärchens Biergarten dann Unkraut zu jäten, was okay ist, weil ich bin eh die Chefin, ich darf eh machen, was ich will. Und die StudentInnen haben das oft das Thema nicht, dass zum Beispiel Alkoholmissbrauchs nach dem Feierabend oder zum Feierabend, weil die haben nämlich einen anderen Purpose, morgens nämlich fit sein zu müssen, abends noch lernen zu müssen oder sonst irgendwas. Und deshalb glaube ich gar nicht, dass man unbedingt den Purpose außerhalb der Gastro suchen müsste, sondern innerhalb der Gastro die Purpose schaffen müsste, die nicht nur nachhaltig heißen und die nicht nur Produkt heißen, sondern die halt auch irgendwie heißen, hey, lass uns alle irgendwie einen Lebensinhalt schaffen, der uns nach Hause jagt oder halt mal bereden, was zu Hause los ist, dass man nicht gerne nach Hause geht.
Hm. Das ist ja so ein bisschen für mich der Begriff, ich habe es mir gerade so gedacht, das Gastgeben. Also quasi nicht Service, was ja irgendwie schon wieder impliziert, du machst irgendwas für wen anders, sondern dieses, ich bin der Gastgeber und ich liebe das immer, wenn ich das bei manchen Menschen auf der Visitenkarte stehen sehe als Titel. statt irgendwie, weiß ich nicht, Food and Beverage Manager oder so, steht der Gastgeber. Und das ist für mich, da geht mir immer gleich so ein bisschen das Herz auf. Und vielleicht können wir statt Service auch über den Gastgeber sprechen. Was würdet ihr denn sagen? Also da dürft ihr gerne euch abwechseln, wer auch immer anfangen möchte. Wir haben ja schon über so viele Themen gerade gesprochen. Und wie bringt man Purpose da rein? Was würdet ihr denn sagen, ist denn heute noch als Gastgeber wirklich relevant? Also was zeichnet denn einen guten Gastgeber aus, eurer Meinung nach?
Also ich wäre so für Herzenswärme. Bildung ist immer nicht schlecht.
Was heißt das konkret? Also Bildung, weil wir haben auch darüber gesprochen, wie viel muss man denn wirklich wissen, um da einen guten Job zu machen?
So eine Feldkompetenz von, es sind ja sowieso immer nur so Momentaufnahmen, ne? Das ist ja auch ein großer Vorteil in der Gastronomie. Du musst ja nicht, wie zum Beispiel im Friseurhandwerk, bist du ja nicht eine Stunde lang dem Kunden, der Kundin ausgeliefert. Also das wäre für mich die Horrorvorstellung, sondern ich kann ja immer gehen. Ich kann ja immer sagen, oh, ich muss mal kurz in die Küche gucken, ob euer Essen fertig ist. Oder, ah, Mensch, ich sehe, dir fehlt noch die Serviette. Ich habe ja immer die Möglichkeit, mich zu entfernen. Aber in der Zeit irgendwie meine Feldkompetenz auch zu spüren und dann noch ein bisschen schöner mit dem Gast umgehen oder so ein bisschen passender mit dem Gast umgehen zu können, weil ich einfach die paar Begriffe, die er gedroppt hat oder weiß ich nicht, seinen ganzen Habitus einschätzen kann und den dann nochmal ganz anders wahrzunehmen und darauf auch dann halt anders auf ihn zu reagieren, das hat tatsächlich was mit Feldkompetenz und mit Bildung zu tun und das mag ich gerne. Also das hat auch was mit, sicher mit Erfahrung zu tun, Lebenserfahrung und mit Arbeitserfahrung, aber so, ich finde so ein Gastgeber, Herzenswärme, Bildung finde ich gut, Schnelligkeit im Kopf ist auch immer ganz hilfreich. Ja, was sagst denn du, Polly?
Selbstbewusstsein, ganz klar. Eine Großzügigkeit.
Ja.
Und so eine Gelassenheit. Halt alles, was es dem Gast einfacher macht, ergebnisoffen zu sein.
Ergebnisoffen, dieser Begriff fiel jetzt heute echt schon mehrfach. Finde ich klasse, weil man kennt die sonst eigentlich immer so eher so aus dem politischen Kontext oder so, aber das ist, vielleicht ist das echt ein schönes Metathema, dass sich beide Seiten erstmal auf eine Begegnung von Mensch zu Mensch einlassen und dann mal schauen, was so passiert, ne? Weil wir, das habt ihr ja auch eingangs gesagt, oft mit Vorerwartungen, Vorurteilen sogar vielleicht in einen Betrieb hineingehen oder auch von der anderen Seite, da kommt ein Gast und man weiß schon, das hat mal irgendein Gastronom zu mir gesagt, es gibt Menschen, bei denen steht Apfelschorle schon auf der Stirn drauf, wenn sie reinkommen.
Oder Grauburgunder.
Okay.
Weil beides nicht so schlimm ist, wie wenn da Misogynie steht.
Ja, natürlich, klar. Ja,
also nur mal so, ne? Also Apfelschorle ist mir lieber.
Apfelschorle ist besser als Misogynie, ja. Aber wie lernt man das, dass man diese Bedürfnisse oder diese Situation, die da so entsteht, dann auch so schnell erkennen kann? Wie empfiehlt man Antennen dafür? Also wonach schaut ihr eigentlich und wie habt ihr eure Antennen da über die Jahre in die Richtung ausgerichtet, verfeinert?
Also ich möchte herzlich meinen Vater grüßen.
Grüße hatten wir noch nie.
Der uns tatsächlich dazu erzogen hat, seine Bedürfnisse, bevor er sie äußert, wahlweise schon zu erraten. Oder zumindest aus seiner Frage, ist die Zeitung schon da, zu wissen, ich muss mal gucken im Briefkasten, ob die Zeitung schon da ist. Ich merke das immer wieder, sobald ich irgendwie im Gastkontakt bin, das ist tatsächlich eine meiner Kernkompetenzen. Und ich glaube, die hat wirklich was mit der Erziehung zu tun. Ich möchte das nicht gutheißen, aber es ist tatsächlich, glaube ich, frühkindliche Bildung bei mir gewesen, sich damit abzusichern, klarzukommen im familiären Umfeld schon vorher immer zu wissen, was jemand braucht. Also ich merke tatsächlich, bei mir ist es ein Talent. Ich meine, das ist nicht selbstverliebt, sondern immer wieder, ich merke das, ich mag das. Und dann kommt das, glaube ich, tatsächlich darüber, bei mir zumindest, weiß nicht, wie es bei Paul da ist, dass ich ja immer in so Läden gearbeitet habe, die so ein bisschen von Chaos regiert waren. Also ich habe ja ganz bewusst nicht die Sterne-Restaurants, die Menü-Restaurants. Ich mag das gerne, wenn ich die Dirigentin des Chaos bin. Und damit passiert das dann natürlich, glaube ich, noch schneller, dass man irgendwie weiß, okay, deshalb ist es mir ganz lieb eigentlich, wenn auf der Stirn Apfelschorle steht, weil dann kann ich ihm schon mal eine bringen, während ich ihm sage, dass er noch eine halbe Stunde leider auf seinen Tisch warten muss. Oder.
Und er denkt sich, woher weiß sie das?
Genau. Und ja, danke an meinen Vater und ans Chaos.
Bei dir, Paula?
Ich glaube, ich kann dem nur zustimmen. Das ist irgendwie sowas, was man so mitkriegt einfach. Ich weiß nicht, wie man es später lernen kann. Und ich glaube, das sind halt auch dann genau so die Punkte, die ein Kellner von einem Gastgeber oder Kellnerin von einer Gastgeberin unterscheiden, so dieses Fingerspitzengefühl. Aber mir fällt es ganz schwer zu sagen, woher das jetzt kommt.
Wie ist es dann in den Betrieben, in denen ihr jetzt aktuell arbeitet? Also einmal als Restaurantleitung und einmal als Aushilfe. Ihr könnt euch ja die Betriebe aussuchen. Also wir haben ja einen völlig nachfrageorientierten Markt sozusagen. Man kann sich ja heutzutage in der Gastronomie wirklich aussuchen, wo man arbeitet. Wie wird in den Betrieben, in denen ihr tätig seid, wie gestaltet ihr das vielleicht auch mit, dass das so funktioniert für euch, dass das für euch wirklich eine Kultur, eine Arbeitskultur ist, wo ihr sagt, die ist angenehm oder die ist für mich in Ordnung?
Ich habe es natürlich einfacher, ne, weil ich natürlich die Wirksamkeit dessen schon quasi per Jobdefinition habe. Ich führe gerne, ich delegiere gerne, ich habe gerne eine Kultur um mich rum, die tatsächlich aufrichtig ist und die, wo Harmonie leider wirklich an letzter Stelle kommt. Also nicht, dass es nicht um Harmonie geht, aber halt nicht als allerersten Wert und als allererstes Gut. Dazu gehört dann halt die Spannung auszuhalten, auch mal 2 Tage das Gefühl zu haben, dass gerade keiner so richtig mit einem spricht.
Oder, um meine Mutter fälschlicherweise zu zitieren, Spaß ist der Feind von Produktivität.
Das hat sich Paula ausgedacht.
Das stimmt nicht. Sie hat so was Ähnliches
mal gesagt. Nein, ja, Spaß kommt zum Schluss. Spaß ist nicht der Purpose. Spaß kommt total gerne zum Schluss, aber Spaß ist nicht der Grund, sondern der Grund ist halt tatsächlich erstmal eine Vereinbarung von, ich mache allen Gästen und meinen MitarbeiterInnen einen guten Mittag oder Abend oder was auch immer es ist. Und wenn wir dabei auch noch Spaß haben, ist das okay. Aber ich kann ganz schlecht mit Menschen, ich denke prinzipiell in einem professionellen Kontext, was anfangen, die als erstes sagen, ich komme hierher, ich glaube, ich habe hier totalen Spaß. Weil das kann ich auch gar nicht versprechen. Das kann, wie gesagt, ein Nebenprodukt sein. Daraus hat das Kind verkürzt, Spaß und Produktivität schließen sich gegenseitig aus. So ganz meine ich das nicht, aber ja. Also ich kann mir natürlich das Leben ein bisschen so machen. Es hilft, älter zu werden tatsächlich. Also ich bin sehr gerne 50, weil ich natürlich auch feststelle, es kommt so eine gewisse, nicht Milde, aber eine gewisse Geduld, dass wenn ich gerade bestimmte Dinge nicht ändern kann, dass meine Zeit noch kommt, dass ich dann halt mal kurz ein bisschen Geduld haben muss. Aber ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, wofür ich stehe. Und die, die bei mir arbeiten, finden das, glaube ich, zum großen Teil ganz gut. Und auch tatsächlich, glaube ich, auch vorbildhaft, weil es, glaube ich, immer noch relativ selten ist, so authentisch zu sein und eben tatsächlich damit umgehen zu können, dass man halt mal kurz eine Entscheidung trifft, bei der nicht alle Beifall klatschen.
Ja, nee, also ich glaube, da bist du schon auf einem recht guten Weg. Zumindest klingt es für mich jetzt erstmal so. Ich arbeite
man weiß nicht,
bei dir.
Wie es wirklich ist. Ja, genau.
Also
bist gerne eingeladen.
Ja. Gucken wir mal.
Weil wir vorhin gesagt haben, dass wenn wir zusammengearbeitet haben, es irgendwie immer ein bisschen schwierig war, waren die schwierigen Momente auch eigentlich immer die, für die ich dann am Ende voll dankbar war, weil es eben dann dieses Durchgreifen war. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Jan-Peter von vorhin, wie man sich so eine Atmosphäre erschafft, in der man gerne arbeitet, das hat schon auch einen Grund, dass ich eben nicht mehr in der Gastro bin, hauptberuflich, weil man als Aushilfe, Kellnerin, eben extrem wenig an Gestaltungsspielraum hat und das paradoxerweise jetzt auch noch in meinem Fall in einem Laden, wo es immer um flache Hierarchien und sowas ging und um Gleichberechtigung und sowas. Davon profitiert aber so ein Team gar nicht unbedingt, wenn es halt am Ende eigentlich nur heißt, dass man allen gefallen möchte und dass man gar keine Entscheidungen trifft und sich für nichts so irgendwie hinstellt. Vor allem, wenn man, ich war die Jüngste, eine von 2 Frauen in einem Restaurant, wo ich mal gearbeitet habe und die Neueste auch im Team und damit halt wirklich am untersten Ende der Nahrungskette sozusagen. Und man gestaltet gar nichts mit. Man wird auch nicht wertgeschätzt. Und da habe ich lieber eine Chefin, mit der es dann schwierig ist kurz und man irgendwie aneinander gerät oder so, als so eine Heuchlerei der Gleichberechtigung. Weil am Ende es kristallisieren sich zumindest nach meiner Erfahrung immer Hierarchien heraus.
Also ist dieses ganze Thema, wir haben flache Hierarchien und arbeiten alle auf Augenhöhe, gar nicht umsetzbar aus deiner Sicht in der Gastronomie oder ist illusorisch?
Solange es jemanden gibt, der Entscheidungen trifft und auf den man sich in letzter Instanz verlassen kann, kann es auch zwischendurch flache Hierarchien geben. Aber ich glaube, so, es ist ja kein einfaches Arbeitsumfeld, wo man so halt ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, Mails schreibt und irgendwie alles ist so ein bisschen abstrakt, sondern du bist ja wirklich im Stress jeden Abend und es ist jeden Tag körperlich und anstrengend. Und da reicht es nicht, einfach sich darauf zu verlassen, dass Leute schon ihre Rollen finden.
Darüber hatten wir auch gesprochen, Jan-Peter, im Vorgespräch, dass wir auch so ein bisschen verschiedene Szenarien in Betrieben uns angeguckt haben. Und früher war das ja so, dass du Festangestellte hattest, ne, über Jahre hinweg, und dann gab es ja da schon so gewisse Rollen und man wusste so, was kann der eine und was kann der andere. Und heute habe ich Kunden, die haben nicht einen einzigen Festangestellten mehr. Nicht einen. Das heißt, jeden Tag ist die Situation eine komplett andere. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Paula, ist super wichtig. Ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn keiner eine Rolle hat und keiner sich mehr auskennt. Also da macht es schon durchaus Sinn, auch, glaube ich, ja, gewisse Meinungsbildner einfach auch ganz stark einzusetzen. Aber wie bringt man jetzt da in so einem bunt gemixten Team an verschiedenen Aushilfen, wie macht man das am schlausten zwischen, du willst den Leuten irgendwie versuchen, Freiraum zu geben und, wie hast du es vorher so schon genannt, ich glaube, Einfluss hast du es genannt, also dass du dich irgendwie auch beteiligen kannst und dass du dir auch wichtig vorkommst, versus die Leute sind so selten da. Also ich hatte letztens einen Kunden, der meinte, die Kollegin ist nicht so oft da und die kennt dann einfach das Kassensystem halt nicht mehr, weil sie es ja nicht so oft macht. Jetzt hält es aber natürlich halt den ganzen Laden auf. Wie kriegt man da eurer Meinung nach einen guten Mix hin zwischen eben diesem ganzen Aushilfenthema, was jetzt im Moment halt einfach sehr, sehr, sehr stark auftritt?
Das ist ja schon mal ein strukturelles Problem, ne? Also wenn jetzt ein Kunde, ich bin jetzt keine Gastroberaterin, aber wenn ein Kunde zu mir käme und würde sagen, naja, ich habe hier nur noch Aushilfen, dann wäre mein erster Ansatz zu sagen, warum? Weil die Aushilfe hat natürlich nie den Horizont, tatsächlich Teil des Unternehmens zu sein. Das können die besten Aushilfen sein, aber dann sind wir wieder in so einem Söldner-Dasein. Ne? Mhm. Und tatsächlich ist meine Beobachtung auch aus dem Umgang mit Aushilfen, dass es schon oft die Sehnsucht nach einer Festanstellung gibt. Weil Aushilfe klingt ja auch nur ganz kurz, freiheitlich, kreativ und selbstbestimmt. Und das meine ich auch immer wieder, dass wir so eine Branche sind, die sich nicht besonders ernst nimmt, scheitern die dann plötzlich nach einem halben Jahr daran, dass sie halt doch ihre Steuern selber bezahlen müssen und ihre Krankenkasse und was auch immer. Also würde ich, glaube ich, dem Kunden als erstes fragen, warum er das eventuell verunmöglicht, dass Leute da fest angestellt arbeiten. Und das andere ist tatsächlich, dass natürlich Aushilfen viel mehr Ansprache brauchen. Du brauchst anderthalb mal so viel Personal, weil Aushilfen auch gar nicht so viel schaffen, egal wie gut sie sind, eben weil die Identifikation fehlt. Also auch wenn das die Frage jetzt nicht beantwortet, aber ich sehe nicht, dass du jeden Tag mit unterschiedlichen Aushilfen in der Gastronomie arbeiten kannst, um tatsächlich ein gutes Produkt hinzustellen.
Ist auch eine Antwort.
Also deshalb, und alles andere ist tatsächlich immer wieder, ich weiß nicht, flache Hierarchien gehen, glaube ich, schon, würde ich Paula auch wirklich unbedingt recht geben, wenn es jemanden gibt, der die Entscheidungen trifft. Und ich sage auch meinen MitarbeiterInnen, ganz viele Entscheidungen können die alleine treffen. Also ich muss die Weinkarte muss ich nicht schreiben. Die schreibt meine Restaurantleiterin, weil die ist nämlich dafür verantwortlich. Die soll Lust haben, den Wein zu verkaufen. Dass ich da immer noch meine 4 Naturweine aus Slowenien habe, das ist meine Liebhaberei, die stört die nicht. Und wenn sie Lust hat, dann darf sie auch eine Flasche davon mit nach Hause nehmen und sich das zu Hause doch mal angucken und feststellen, oh, ist gar nicht so schlimm. Und dann habe ich sie in der Offenheit irgendwie reingewonnen. Aber da muss ich mich dann nicht durchsetzen. Wenn der Küchenchef abends sagt, wir machen jetzt die Reservierungen schon mal zu, wir sind heute nicht so viele Leute, muss ich nicht mein Vetorecht einlegen. Aber ich muss dann da sein, wenn die Sachen aus dem Ruder laufen, nämlich bevor sie aus dem Ruder laufen. Und dann müssen sie sich darauf verlassen können, dass ich da bin. Alles andere kann so ein Team alleine. Ganz, ganz viel kann so ein Team alleine. Das wird aber dann auch schwierig, wenn du tatsächlich jeden Tag nur noch Aushilfen hast. Weil die müssen nicht verantwortlich sein. Das ist nicht in ihrer Rolle.
Ist natürlich wundervoll, wenn man so eine Person wie dich in einem Betrieb hat, die das quasi so sieht und auch so delegieren kann und auch so einen übergreifenden Blick über die ganze Geschichte hat. Aber kommen solche Personen denn dann in so einer Situation, wie wir sie uns jetzt gerade haben, dann überhaupt noch nach? Also Leute, die wirklich in diese Gastronomie so reinwachsen, dass sie dann auch irgendwann auch dieses abgeben können, Mentor sein, Hilfestellung für Jüngere, diese ganzen Qualitäten auch weitergeben können, weil wenn das jetzt schon irgendwie im Nachwuchsbereich so arg aussieht, dann kann da auch niemand mehr in diese Führungsposition hineinwachsen, oder? Glaubt ihr, dass da dafür neue Chancen entstehen können oder was müsste dafür eigentlich passieren, dass sich sowas wieder aufbauen kann?
Ich bin voller Hoffnung, weil es ja tatsächlich ein spannendes Umfeld ist, ne? Also ich spreche mal nur für mich. Wir haben nur montags zu. Wir haben eigentlich im besten Fall von mittags bis abends auf. Das heißt, es müsste eigentlich ganz viel Wege dafür frei gemacht werden können, zu sagen, ich möchte nur Teilzeit arbeiten, ich möchte nur 3 Tage arbeiten oder alle arbeiten nur 4 Tage oder was auch immer. Ich glaube, dass man den Job tatsächlich schon mal attraktiver machen kann. Und wir haben ja Leute, die arbeiten. Und da glaube ich tatsächlich an das Vorbild. Wenn ich das nicht schaffe, dass das Leute spannend finden, die für mich arbeiten, dann mache ich tatsächlich immer noch irgendwas falsch. Aber vielleicht ist es so, dass sie tatsächlich das gut finden. Und ich bin ja nicht die Einzige, die ihren Job gut macht. Und deshalb hoffe ich so ein bisschen auf Vorbildfunktion. Und ich hoffe manchmal natürlich auf das Schillernde dieser Branche, dass die Leute zurückkommen werden. Es ist ja nicht nur, weißt du, Mindestlohn sind nicht mehr 5 €, sondern es sind immerhin schon 12,80 oder so. Es gibt Trinkgeld. Es gibt eigentlich immer lustige Begegnungen.
Das sagst du, ne? Spaß.
Zum Schluss. Nicht gleich. Also ich glaube, 80% meines Freundeskreises sind irgendwann mal Gäste gewesen. Also was habe ich denn auch für eine Auswahl an Begegnungen, die mir da präsentiert werden? Ich habe zu vielen MitarbeiterInnen ehemaligen noch einen guten Kontakt. Ich glaube, dieses ganze Lebendige kann hochverführerisch sein. Wir müssen halt, wie gesagt, uns mal nur selber ein bisschen ernst nehmen und mal wieder auch dafür stehen, was wir da tun, um die Probleme natürlich wissen, aber am Ende immer wissen, das ist wahnsinnig schillernd. Das ist für alle eine Ersatzfamilie. Das ist immer so ein bisschen Heimat. Es hat immer einen Purpose, und wenn du dir das selber suchst, indem du sagst, okay, ich beschäftige mich mit Wein, ich beschäftige mich mit Essen, ich, keine Ahnung, beschäftige mich mit der IT dahinter. Es gibt ja 1000 Sachen.
Eben, man lernt auch total viel.
Ich weiß, wir haben gerade dürre Jahre, und natürlich kommt sofort dann immer dieses, ja, wir sind total selber schuld. Wie haben wir die Leute behandelt? Wie haben wir die Leute bezahlt? Und das Umdenken dauert ein bisschen länger, als ich dachte, aber das kommt schon. Ich bin da ganz optimistisch.
Ja, das denke ich auch. Wenn ihr euch jetzt vielleicht schon Folgen vorher angehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich immer ein bisschen der Pragmatiker in der Runde bin. Und ich würde uns jetzt mal ganz kurz mit einem Betonklotz von der Vogelflugebene wieder runterholen und ein bisschen pragmatischer und praxisnäher werden, nachdem wir ja sehr viel jetzt auch gerade über philosophischere Themen gesprochen haben. Und zwar geht es ja auch darum, was ist eigentlich guter Service? Na, was ist ein guter Gastgeber? Und wir haben vorher schon ganz viel auch über so Sachen gesprochen wie, ich nenne es jetzt mal eher Charaktereigenschaften, teilweise auch Fähigkeiten, also wie entwickle ich Empathie für den Gast und solche Geschichten. Aber es, ganz viel von den Dingern ist ja auch Handwerk, ne? Also Jan-Peter hat so witzige Sachen noch aufgeschrieben wie Flambieren und so, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir haben tatsächlich eine spannende Frage heute für euch. Ich habe mich heute unterhalten mit dem Dirk. Der Dirk ist Vertriebsleiter bei der Kaffeerösterei Meindl, kennt ihr vielleicht aus Österreich. Ich weiß nicht, ob die bis nach Berlin kommen, aber ich glaube schon. Dirk, wenn du das jetzt hörst, es tut mir leid, falls ihr in Berlin schon seid. Und der Dirk hat eine spannende Frage mitgebracht, die ich euch jetzt einmal gerne abspielen möchte. Und ihr dürft einfach mal darauf antworten, ja, was ihr so dazu denkt.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo Claudia, hallo Paula. Meine Frage an euch wäre, wir haben einen Gast, der sich sehr wohl gefühlt hat in der Gastronomie, gut bedient wurde, sehr lecker gegessen hat. Wie bekommen wir an ihn vielleicht zusätzlich noch eben eine Tasse Kaffee, Cappuccino oder einen Espresso, auch gerne in Verbindung mit einer Nachspeise, verkauft?
Also so klassische Frage zum Thema Upselling.
Der Mann möchte wissen, wie wir seinen Kaffee verkauft kriegen.
Korrekt. Ja, mal unter uns. Ich meine, das ist ein spannendes Thema, weil wenn das Upselling bei euch im Service nicht so ankommt, dann landet bei ihm auf jeden Fall auch nichts.
Ja, also Bad News tatsächlich, glaube ich, für die Kaffeeindustrie. Zumindest dieses klassische nach dem Essen einen Espresso, das findet nur noch in meiner Generation Plus statt. Echt? Zumindest in meiner Erfahrung. Die unter 45-Jährigen, würde ich jetzt mal die steile These wagen, trinken keinen Espresso nach dem Essen.
Oh, das ist interessant.
Außer ich.
Was sagt die unter 45-Jährige in dieser Runde, die nicht in der Kaffeebranche arbeitet, dazu?
Ehrlich gesagt habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber ich kann das, glaube ich, bestätigen. Aha. Weil, also, wir haben ja auch alle kein Geld. Das heißt, wenn wir mal essen gehen, dann ist es immer ein Anlass und immer auch ein Anlass, eigentlich zu trinken. Das heißt, niemand trinkt dann noch einen Kaffee, sondern man trinkt halt Alkohol. Und da geht dann, glaube ich, eher so das Geld rein. Der Abend ist nicht mehr so rund. Und also ein Essen gehen ist nicht mehr abendfüllend, sondern es ist, habe ich das Gefühl, eher der Anfang einer Nacht. Wobei ja auch ein Espresso eigentlich helfen könnte.
Ja, aber es wird ein Espresso Martini.
Also es ist eher der Espresso Martini, genau.
Was er machen kann, ist tatsächlich seinen Kaffee irgendwie uns als Gastronomen zu verkaufen, weil es der Beste ist, geschmacklich für den Espresso Martini. Tatsächlich, das ist ein Getränk, was halt funktioniert. Im Gegensatz zu früher, es gibt noch ein Espresso und ich bestelle mir noch einen Whisky. Es werden auch keine Digestifs mehr verkauft, so richtig. Das findet nicht mehr statt.
Das ist schon mal spannend.
Dass wir GastronomInnen den Kaffeeröstern ein bisschen ins Knie geschossen haben, damit, dass du ja auch immer so ein bisschen dünnes Eis leider als Gast betrittst, indem du fragst, ob es ein Espresso gibt, weil der Kaffeekünstler, würde ich jetzt mal sagen, lehnt ja Espresso ab. Also in wie vielen Läden, gerade hier in Berlin, gibt es wahlweise gar keinen Kaffee oder einen ganz bestimmten Filterkaffee, der unfassbar nach Kirsche schmeckt, weil ja Kaffee Kirsche und so. So dass du ja tatsächlich, zumindest hier in Berlin, auch dir durchaus mal so eine kleine Runde im Fettnäpfchen gönnst, wenn du noch nach einem Espresso fragst.
Ich habe es auch immer gehasst im Service. An so einem Samstag, alles ist ultra voll und jemand bestellt einen Cappuccino. Ich bin so... Nein.
Was? Nein.
Also.
Aber Tee ist noch besser. In der Cordoba war es so, der erste Kellner, der einen Tee verkauft hat an dem Abend, musste eine komplette Runde fürs Personal geben. Also Tee ist noch viel schlimmer.
Aber ich muss echt sagen, ich finde das total charmant, wenn ich jetzt mir das vorstelle, ich würde am Ende eines leckeren Essens gefragt werden, darf es noch ein Espresso Martini sein? Also, weil das ist ja dann wirklich eine Kombination aus dem, sag ich mal, Boomer Generation X Getränk, eurer Interpretation nach oder eurer Beobachtung nach, dem Kaffee oder dem Espresso oder dem Digestif und dann halt dem, was etwas jüngere Menschen dann vielleicht wollen, weil das für die der Anfang eines rar geworden, aber dann umso intensiver erlebten Abends ist, nämlich dann ein Drink, der einen dann nochmal richtig weit nach vorne treibt und ja, man dann fit für die Nacht ist. Also ich glaube, so auch aus Tipps-Sicht könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass die Frage, darf es noch ein Espresso Martini sein, durchaus irgendwie eine schöne ist.
Ist die also. Antwort für Herrn Meinl auf alle Fälle, würde ich auch sagen.
Also der Pragmatiker in mir schreit ja immer noch, weil eigentlich, was er wissen wollte, ist gar nicht unbedingt mit seinem Kaffee, sondern überhaupt, wie macht man Upselling? Weil witzigerweise, wir zwei, immer wenn wir essen gehen, und das ist, ich würde jetzt nicht sagen häufig, aber regelmäßig, wir werden so selten nach einem Kaffee gefragt. Und meistens kennen uns die Leute ja sogar schon. Das heißt, die wissen, dass wir auf jeden Fall eine trinken würden. Würde ich mal von ausgehen zumindest. Also wie, ich weiß nicht, Paula, hast du schon mal irgendwie Training im Upselling bekommen? Es muss ja nicht der Kaffee danach sein. Ne? Das kann ja auch das Glas davor sein oder der bessere Wein oder was weiß ich, die Vorspeise. Ja, you name it, sucht es euch aus. Macht das Sinn, das zu trainieren oder wie macht man es?
Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht so ein bisschen gegen dieses Gastgeber-Ding geht, weil es geht ja nicht darum, Hauptsache Sachen verkaufen, sondern den Leuten die Sachen zu verkaufen, die sie wollen. Und du wirst, also ich frage immer, ob Leute Kaffee wollen. aber tatsächlich, weil ich so schöne Geste finde und nicht, weil ich denke, ah ja gut, dann machen wir noch 2,50 mit.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Vielleicht darf man Upselling in dem Fall jetzt auch nicht als was Negatives empfinden. By the way, bei Vertrieb, das wird sehr oft negativ empfunden, obwohl Vertrieb ja nichts anderes ist, als ich gebe dir etwas, was du gern haben möchtest. Und ich habe.
Aber ich will dir erstmal, warum du das gern haben möchtest.
Gerne noch zwei davon.
Ja.
Also ich finde Upselling auch leider wirklich unsympathisch. Ich finde aber zu sagen, hey, tatsächlich behandelt mal den Gast so wie jeden Gast zu Hause. Nämlich natürlich gehört nach dem Essen klassisch der Kaffee dazu. Die Frage gehört sich so. Aber ich tue auch alles, dass das Wording nicht so schrecklich klingt, als würden die Leute nach Umsatz bezahlt werden.
Voll.
Ja. Und also, du hast ja nach Trainings gefragt. Ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig wenig Trainings gibt außerhalb der Hotelketten zum Beispiel. Also ganz klassische Standardtrainings gibt es nicht mehr, weil das ist natürlich auch so ein Ding von, du hast diese Aushilfen, die hast du dreimal in der Woche. Wann kriegst du die mal noch zusammen zu einem Training? Und vor allen Dingen eben, wie kriegst du es charmant und intellektuell so verpackt, dass es nicht klingt wie so ein Verkaufstraining? So, wenn du fragst nach... Bei Espresso musst du fragen, einfacher oder doppelter, weil der Gast nimmt immer das, was zuletzt gefragt ist. Das ist so unangenehm.
Mag ich auch nicht, ja.
Nee.
Ich muss sagen, ich habe gestern das auf sehr charmante Art erlebt. Und zwar ja, war ich in einer Pizzeria und dann wollte ich ein Bier dazu trinken. Und die Bedienung hat mich gefragt, ein großes, und hat dabei so leicht genickt. Ich kenne den Trick. Das nennt man Sullivan Knot. Das ist wirklich so eine Verkaufsstrategie irgendwie aus dem amerikanischen Restaurant Management und so. Aber es hat einfach total, also ich habe in dem Augenblick nicht dran gedacht, sondern erst ist mir danach wieder eingefallen. Ich bin einfach so, ja klar, was soll ich, wenn ich mir schon ein großes und nick, dann gehe ich ja nicht noch auf das Kleine zurück, ne?
Auf deiner Stirn stand ein großes Bier.
Ach so.
Und ich glaube natürlich, weil wir auch dem Personal in der Pizzeria die Sachen nicht ganz so übel nehmen, ist auch so, so eine Erfahrung zum Beispiel aus der Cordoba.
Ja.
Ich liebe Willi sehr, aber der durfte natürlich mit seinem österreichischen Schmäh was komplett anderes als jeder deutsche Gastgeber.
Total.
Du hattest ja auch immer die Wahl zu denken, Hat er mich gerade angemotzt oder hat er mich gerade angeflirtet? Und das geht dann plötzlich. Und das haben wir auch, glaube ich, gegenüber den wahlweise authentischen Italiener und Italienerinnen in der Pizzeria. Den verzeihen wir auch ein bisschen alles.
Ich würde gerne dazu zwei Sachen sagen, wenn es okay ist. Weil mein Gehirn ist gerade so schnell, dass ich mich schon wieder selber überschlage. Also erstens glaube ich, zum Thema Upselling nochmal, um das abzuschließen. Ich glaube, was dabei wichtig ist, es soll nicht darum gehen, quasi möglichst viel noch oben drauf zu rechnen, um möglichst viel Umsatz zu machen, sondern ehrliches Interesse an dem Gast, der Gästin zu haben. Hey, was kann ich denn jetzt noch machen? Wie das, was du gerade gesagt hast, ne? Wenn meine Freundin zu Hause schon sagt, boah, ihr platzt gleich der Knopf vom Rock ab, dann werde ich ihr garantiert nicht noch irgendwie noch ein Dessert versuchen reinzudrücken, sondern würde ihr sagen, brauche ich mir vielleicht einen Kräuterschnaps von Oma, der regelt das so. Aber das meine ich ja in dem Fall auch gut und nicht um so.
Also packst du ja nicht auf die Rechnung.
Genau, genau. Praktisch, ausnahmsweise.
Natürlich nicht.
Ich glaube, das ist ein ganz cooles Learning daraus. Behandle den Gast wie einen Gast zu Hause. Was würdest du dem jetzt noch Gutes tun wollen? Und dann spürt der Gast wahrscheinlich auch ein ehrliches Interesse und dann nimmt man wahrscheinlich auch gerne. Und wenn man halt nicht möchte, ist auch okay. Das war das Erste, was ich, glaube ich, dazu, was mein Kopf noch so von sich gegeben hat. Und das Zweite, was ich gerne von euch wissen würde, ihr reist bestimmt ja auch wahnsinnig viel, zumindestens Paula, von dir weiß ich das, weil als wir angefangen haben, uns auszutauschen, warst du gerade, glaube ich, im Ausland on Tour. Zumindestens habe ich das irgendwie, glaube ich, so vernommen. Wie, weil wir auch gerade über Italien sprechen und so. Ich habe festgestellt, ich habe übrigens einen Österreicher zu Hause, bin also auch oft in Österreich und stelle dort immer wieder fest, dass ich den Service super charmant und freundlich finde. Also außer in Wien, da ist es nicht immer so. Aber sonst fast immer. Und auch grundsätzlich, wenn ich viel unterwegs bin, finde ich den Service immer wahnsinnig nett. Und denke mir dann immer so, hey, warum fällt mir das eigentlich so auf? Was würdet ihr denn sagen, wie seht ihr die Unterschiede, so wenn ihr auf Reisen seid, in Sachen Servicekultur im Vergleich zu Deutschland?
Ich war vor kurzem in London und da fand ich es irgendwie einfach so viel gelassener und so viel, ja, freundschaftlicher, nicht ganz so hochtrabend irgendwie und so verkrampft. Aber ich weiß nicht, ob das, ich glaube, es ist vielleicht ein deutsches Problem oder ein Berliner Problem. So generell so dieses Coolness-Ding und dieses, ja, irgendwie sich so ein, ich weiß nicht, ob das dann so ein, sich gegen den Gast dann doch wieder behaupten wollen durch Kühlheit ist. Mhm. Was ich leider total schade finde. Aber ich habe das auch ganz oft schon gehört, dass zum Beispiel in Österreich halt auch einfach Service ganz anders geschätzt wird und auch dieses Gastgeber-Sein oder Gastgeberin-Sein und ein Charakter-Sein und halt aber auch auf so eine bisschen rustikalere Art von wegen so, ja, das ist mein Laden, hier isst, du isst, was auf den Tisch kommt. Aber die Leute haben halt damit dann auch wieder jemanden, mit dem sie vertrauen können, was ihnen ja offensichtlich hier in Berlin fehlt und sind lassen sich deswegen dadurch darauf total gerne ein, offenbar. Aber irgendwas haben wir da hier nicht richtig gemacht, scheinbar.
Und du so, Claudia, was sagen deine Reiseerfahrungen? Denkerpause.
Ich überlege gerade. Weil ich so denke, warum, also eigentlich ist ja die Frage auch so ein bisschen, was ist denn mit uns Deutschen los, ne? Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass gerade auch wirklich der deutsche Gast so schnell bereit ist, dir so, wenn du deutsch bist und nicht irgendwie halt das mit diesem österreichischen Schmäh machst oder irgendwie mit so einem italienischen Schmäh, dass der auch so sofort bereit ist, dir so deine gute Laune so in your face zu hauen, um dir das irgendwie sofort abzutrainieren, weil das nicht deutsch ist. Ich glaube, das ist eine. So ist es ein bisschen.
Also, wir sind ja in Berlin. Hier sprechen sehr viele Leute Englisch. Und mir ist aufgefallen, dass ich Service anders mache im Englischen als im Deutschen. Also im Deutschen fällt es mir teilweise sehr viel schwerer als im Englischen, einfach weil das Englische so eine natürlich auch oberflächlichere, aber so viel zugänglichere Sprache irgendwie ist und viel höflicher. Und das fand ich voll spannend, wie sich dann auch so das Wesen verändert. Und wie auch die Leute anders natürlich darauf reagieren.
Ja, da stimme ich dir total zu. Weil es wird immer wieder gesagt, ja, man, hier in Berlin würde so viel Englisch gesprochen werden, in den Cafés und in den Restaurants. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich auch sehr charmant, weil ich da auch immer das Gefühl habe, dass ich da anders adressiert werde. Und dass das irgendwie eine international höfliche Umgangssprache ist. So. Und jetzt, wo du das nochmal so aufführst, mache ich mir darüber nochmal Gedanken. Ich glaube, dass das tatsächlich da was dran sein kann, dass das oft auch so eine sprachliche Sache ist. Wobei, das würde für Österreicher dann ja nicht ganz zutreffen. Ne? Da ist es ja die reden auch eine andere Sprache. Die sprechen halt gut.
Ja, ist halt so ein Schmäh, ne? Also wie gesagt, als Deutscher hättest du auch automatisch so diese Rezeption von den Leuten, dich irgendwie so ein bisschen vergrämt, ein bisschen traurig, ein bisschen ernst verhalten zu müssen. Ich überlege gerade, wenn ich so mit so einer italienischen Laune durch dieses Klärchens wirbeln würde. Und das bestimmt mal nicht. Probieren. Ja, also weißt du, was ich meine? Das finde ich echt ganz spannend zu denken. Ich glaube tatsächlich, es gibt so eine Anforderung, so sich wenigstens ein bisschen zurückzuhalten und sehr devot zu sein.
Spannend, ja, sehr spannend. Ich habe nochmal eine Frage. Und zwar, wir hatten vorher schon auch über deinen, ich sag mal, Werdegang gesprochen, Claudia. Und dabei ist ja auch so sehr viele, ich sag mal, High-End-Namen gefallen. Was mich mal brennend interessieren würde, was hast du denn mitgenommen aus dieser Zeit, was du gut fandest und was du auf gar keinen Fall wieder tun würdest, zum Thema Servicekultur jetzt in dem Betrieb, wo du jetzt bist?
Ich habe, was ich aus den anderen mitgenommen habe, für den, wo ich jetzt bin, komplette Angstfreiheit. Ist richtig gut. Ich komme ja klassisch aus dem Hotel und als ich dann die Kinder bekommen habe, war die Karriere vorbei. Also ich war sehr früh schon stellvertretende F&B-Managerin im Four Seasons hier in Berlin und dann sind wir ja nach Südafrika gezogen und als ich wiederkam, hatte ich zwei Kinder und die haben tatsächlich die weitere Karriere verunmöglicht. Okay. Also nicht die Kinder, sondern das System dahinter, was so im Hotel nicht funktioniert. Ich glaube, es ist heute noch so, dass Frauen mit Kindern im Hotel tatsächlich irgendwie die Zimmer putzen, anstatt irgendwie im Management zu sein. Und kam aus diesem ja sehr steifen Hotel im Four Seasons, war es nicht unbedingt steif, aber es war sehr, sehr amerikanisch standardisiert, was ich sehr mochte, womit ich auch gut umgehen konnte. Aber Beispiel, wir hatten da halt einen Innendesigner, der tatsächlich nur in Innendesign gedacht hat und nicht in Praktikabilität. Das heißt, jedes Mal, wenn wir dann einen Sechsertisch zusammenstellen mussten, mussten wir das ganze Restaurant umräumen, weil die Zweier- und die Vierertische haben nicht zusammengepasst von der Breite her. Es war jedes Mal eine Katastrophe, wenn irgendwie Gäste mehr oder weniger waren. Und das hat man mir komplett genommen in der Unkompliziertheit im Borchardt und im Grill. Davon profitiere ich bis heute, dass ich immer denke, mir kann nichts passieren. Ich kriege das schon irgendwie unter. Da stehen 200 Leute, das kriege ich schon irgendwie hin. Das macht mir richtig großen Spaß, auch weil das natürlich der Gestaltungsspielraum enorm ist dann. Und das auch die Leute, glaube ich, so ein bisschen verblüfft und mitzieht. Wenn ich vor so einer Reservierungslage auch einfach keine Angst habe oder wenn ich, weiß ich nicht, krieg schon irgendwie die Tische zusammengeschoben. Ne? Also gerade im Klärchens, wo sowieso kein Tisch aussieht wie der andere, ist das ganz herrlich, da auch einen 12er-Tisch aus lauter kleinen Zweiertischen zu bauen.
Was würdest du nicht mehr machen?
Also was ich nicht mehr machen würde, ist mich meiner Sucht Persönlichkeit so hinzugeben, dass ich tatsächlich ja auch ein großes Thema mit Alkohol und mit Kokain hatte. Das würde ich so nicht mehr machen. Mache ich auch nicht mehr. Und auf der anderen Seite wüsste ich es heute besser einzuschätzen, was ich vorhin schon gesagt habe, als ich dem Gast am Samstag gesagt habe, dass 2023, dass wir so nicht mehr miteinander sprechen können oder dass er nicht mehr mit mir so sprechen kann, ist tatsächlich eine andere Einordnung heutzutage in dieses ganze hierarchisch, männlich geprägte Management. Ich glaube, ich hätte viel eher schon eine Haltung entwickeln können. Aber das ist jetzt tatsächlich heutzutage einfacher, weil die Gesellschaft um uns rum anfängt, Formulierungen zu finden für Missstände. Und seit es eine Sprache dafür gibt, gibt's eine Einordnung. Und das ist ganz schön.
Schön, dass du jetzt den Mut hast, ja. Super.
Ja, aber wie gesagt, geht durch Sprache, ne? Also das ist ganz interessant, auch in allen anderen Bereichen. Und tatsächlich großes Kompliment natürlich an die beiden Kinder, die permanent hinter mir stehen und sagen, nee, was, du hast dazu jetzt keine Meinung, stopp mal. Die lassen mich nicht altersmüde werden, das ist ganz schön.
Cool.
Paula, könntest du dir vorstellen, nochmal Vollzeit in der Gastronomie zu arbeiten? Und wenn ja, was wären die Voraussetzungen dafür?
Vollzeit erst in 5 Tage die Woche? Nein.
Also, oder 4 Tage.
Ja, so 4 Tage könnte ich mir schon eher vorstellen. Am besten 3. Was dafür passieren müsste, haben wir eigentlich in größten Teilen schon angesprochen, so ein bisschen. Aber was mir immer wieder aufstößt, ist halt auch so diese gesellschaftliche Wertschätzung, die so komplett fehlt. Also, das sage ich immer wieder. Ich habe vorher im Journalismus gearbeitet, kein Geld verdient. Und trotzdem, wenn ich sage, ich bin Journalistin, waren alle immer so, wow. Was aber eigentlich meine Rechnungen bezahlt hat, war das Kellnern. Und wenn ich dann sage, ja, ich kellner auch noch nebenbei, sind alle so, okay. Und danach? Oder und wirklich? Und man ist so, boah, das spricht halt sowohl diesem Beruf irgendwie seine, es spricht ihm so viel ab. Sowohl, dass ich da Spaß dran habe, als auch, dass es mir meine Lebenssicherung halt finanziert und sowas. Also das müsste sich auf jeden Fall ändern. Dann würde ich gerne mehr als irgendwie 13 Euro die Stunde verdienen. Und ja, doch. Also ich glaube, mein Hauptthema ist wirklich dieses Augenhöhe-Ding.
Wahnsinn. Ja. Nee, danke auch nochmal für dieses Feedback zum Schluss. Ja, ich bin irgendwie noch so, mein Kopf ist echt noch relativ voll. Ich wollte über viele Dinge heute nochmal nachdenken. Und ich hoffe, dass diese Folge auch sehr viele Menschen hören, die nicht aus der Gastro kommen. Das wünsche ich mir ausnahmsweise mal, weil normalerweise sind die Themen wirklich sehr gastronomisch geprägt. Aber heute wünsche ich mir, dass es sehr viele außerhalb der Gastro hören.
Das hoffe ich auch.
Und sie vielleicht ein kleines bisschen umstellen würden. Und auch an alle Gastronomen, die zu Gast sind in einem anderen Restaurant, dass sie sich auch dann freundlich und wertschätzend benehmen. So. Und,
das hast du schön gesagt. Ja.
Auch das. Und wir würden gerne noch zum Schluss, damit es euch nicht ganz so langweilig wird hier mit uns, noch eine kleine Schnellfragerunde euch stellen, sozusagen.
Die Schnellfragerunde.
Claudia, wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Angela Merkel. Aus dem Bauch rausgeschossen.
Wow.
Völlig okay.
Boah, ich finde es gar nicht so leicht. Fever Ray vielleicht. Das ist so eine Künstlerin. Das war die erste Platte, die ich mir selber gekauft habe dieses Jahr. Und die ist großartig.
Ja, sehr, sehr schön.
Zählt.
Welche Person hat euch inspiriert?
Claudia Steinbauer. Die so.
Für alle, die den Namen nicht mehr im Kopf haben, ne?
Doch, ohne Scheiß.
Das klingt ein bisschen cheesy, aber darf ich das zurückgeben? Also wer mich tatsächlich...
Claudia Steinbauer?
Tatsächlich. Das Claudia Steinbauer. Nee, ich meinte dich, Schatz. Oh. Ich finde tatsächlich Paula sehr inspirierend. Ja,
schön.
Also on a daily base und auch... Nee, ist einfach gut.
Schön, dass Family Love. Schön. Last but not least, um es einfacher zu machen für euch, was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Shazam.
sehr gut, ja.
Hatten wir auch noch nicht.
Ja.
Ich sage Podcasts.
Schön.
Wow.
Um die Liebe auch nochmal an euch weiterzugeben.
Ja, Full Circle Moment. Danke, Paula.
Sehr gern.
Wundervoll, wundervoll.
Also ich muss sagen, das hat wirklich Spaß gemacht mit euch.
Ja, absolut. So. Ja, wirklich sehr inspirierend. Danke dafür. Ja. Danke auch für eure absolute Offenheit, für die vielen inspirierenden Punkte, für die Kritik, für die vielen, vielen Gedanken, die wir jetzt erstmal alle auf uns wirken lassen wollen. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank,
ihr zwei. Danke euch für die Einladung.
Tschüssi.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.